Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge und ich begrüße meinen Gast, und zwar Professor Dr. Jens Junge. Hallo.
Hallo, moin moin.
Das klingt ja nach einem akademischen Hintergrund, Deluxe. Und ich habe vielleicht vergessen zu sagen, dass du, wir haben uns auf das Du geeinigt hier im Norden, dass du Direktor des Instituts für Ludologie bist.
Das stimmt, korrekt, ja.
Und es war wirklich erschreckend bei der Recherche, als ich da in der Biografie wühlte. Meine Güte, da sind ja einige Sachen, die wir gemeinsam haben. Comics und Brettspiele wären da zu nennen. Du hast schon Mitte der 70er gezeichnet und auch Brettspiele illustriert.
Das stimmt, ja. Also ich habe schon in der Vorschulzeit angefangen, Männchen zu malen, mir Geschichten auszudenken. Und als ich dann halt zur Schule kam, die mich langweilte, habe ich da nochmal intensiver Comics in der hinteren Bank produziert, bis ich dann irgendwann mal auch Schülerzeitungen rausgab und so. Und so ging das halt los. Und die ersten sozusagen regelmäßigen Zeichenaufträge sind dann von 77, ja.
Ich habe etwas später tatsächlich auch für unsere Schülerzeitung versucht zu zeichnen zumindest. Ich hatte auch mal vor, das irgendwie beruflich zu machen, aber das hat leider nicht geklappt. Dafür hat meine Mappe nicht gereicht. Die habe ich damals irgendwann in Münster eingereicht und die kam dann auch kommentarlos zurück. Von daher habe ich mir da keine weiteren Hoffnungen gemacht. Aber du bist auch nicht dabei geblieben bei diesem speziellen künstlerischen Job, sondern hast 1984 angefangen als Azubi im Bereich Verlagskaufmann bei dem Magazin Spielbox in Bonn.
Genau. Also ich habe irgendwann mal auch eingesehen, dass das so mit der Comiczeichnerei bei mir nur mittelmäßig halt ist. Und ich hatte halt immer eng mit einem Freund zu tun, der immer viel besser zeichnen konnte als ich. Und dann haben wir uns irgendwann mal darauf verständigt, weil ich immer der Schnacker war aus seiner Sicht. Dann verkaufst du meine Comics. Und so kam es dazu, dass ich also einen eigenen Verlag mit ihm zusammen dann ja auch irgendwie gründen wollte. Und ja, und deshalb habe ich die Lehre angefangen als Verlagskaufmann. Und ich bin 1983 am Bahnhofskiosk so entlang geschlendert und da gab es die Spielbox, also eigentlich eben so ein typisches Magazin, das es irgendwie nur bei ausgefeilten, also besonderen irgendwie Zeitschriftenständern gab. Und da habe ich dann halt, weil ich aus dem Comicbereich kam, kannte ich natürlich die Schlümpfe, habe ich dann Schlumpf auf der Titelseite entdeckt und im Hintergrund war dann halt eben schon so ein pixeliger Bildschirm zu sehen, das neueste Smurf-Spiel. Und so bin ich dann halt, weil ich natürlich auch schon mit den ersten digitalen Spielen Kontakt hatte, schon heimlich dann irgendwie in irgendwelchen Spielhallen mein Taschengeld dabei Pong und Space Invaders und sonst was versenkt hatte. Dachte ich, geil, also Comics werden jetzt irgendwie halt Bewegtbilder und Spiele zusammen und da hatte ich mich halt bei dem Verlag dann halt beworben und so bin ich von Flensburg nach Bonn gekommen.
Ja, wenn man jetzt mal ganz radikal vorspult vom Verlagskaufmann in Bonn beim Fachmagazin Spielbox, dann hin zum Professor für Ludologie, wir kommen da noch langsam, nähern wir uns, aber ich mache das jetzt trotzdem mal wie eine Zeitmaschine, der dann mitgeholfen hat oder Mitantragssteller war, dafür, dass die Kulturform Spiel, und zwar in diesem Fall speziell Brettspiele, zum Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO gehört. Am 26. März 2025 wurde das tatsächlich in das Verzeichnis aufgenommen, ne?
Ja, 8 Jahre Arbeit. Ja.
Ich habe ohnehin das Gefühl, wenn ich so diese Biografie vor mir sehe und all das, was da passiert ist, dass das eine ganz schön lange, vielfältige Strecke war, auf der sehr viel an, wie soll ich sagen, an kultureller Berücksichtigung zu tun war, damit das Spiel überhaupt da landet, wo es heute ist.
Ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie mit der Spielebranche zu tun hat, ob nun analog oder digital, weiß, dass da immer noch ganz viel im Argen liegt. Also dass die deutsche Kulturpolitik noch alles immer irgendwie dafür tut, das Spiel zu dissen, sage ich jetzt mal. Und das habe ich halt bei den Comics schon gemerkt. Meine Deutschlehrerin hat mir eben dann meinen Fix und Foxy zerrissen und das als Schundliteratur bezeichnet. Und wenn man dann anfing, sich irgendwie als Erwachsener mit dem Thema spielt, irgendwie ja zu outen, gab es mitleidige Blicke und so weiter. Und ich denke mal, alle, die jetzt hier auch diesen Podcast von dir hören, kennen auch irgendwie das Gefühl, ach wie, du spielst Computerspiele, so Ballerspiele oder was auch immer. Man hat immer einen Rechtfertigungsdruck. Und das hat mich halt immer wieder weiter genervt, dass jemand also diese Kraft des Spielens nicht erkennt, dass die Politik das nicht berücksichtigt. Und es gibt so viele Baustellen, die mich dann halt, ja, jetzt, wo ich in dieser Position bin und nach all den Jahrzehnten des Rückblicks und so weiter, da habe ich mich jetzt einfach motiviert gefühlt, da weiter gegen anzukämpfen. Und das immaterielle Kulturerbe war mir halt wichtig, weil auch das materielle Kulturerbe halt immer noch nicht so richtig anerkannt ist. Und so beim Immateriellen haben wir formal juristisch das Riesenproblem, dass es halt viele Spielecafés gibt. Da gibt es so eine Initiative Stadtland spielt, wo jedes Jahr an über 300 Standorten man dann halt in Spielecafés und Spieleclubs Brettspiele kennenlernen kann und so weiter. Und all diese Vereine haben immer das Riesenproblem, dass halt laut Abgabenordnung und Finanzamt dann halt die keine Gemeinnützigkeit kriegen, weil sie halt nur spielen. Also man muss immer irgendwie über Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Integration und alles Mögliche gehen und argumentieren, um irgendwie an seine Gemeinnützigkeit ranzukommen. Und das war einfach mein Ziel, eben auch mit dieser Anerkennung des immateriellen Kulturerbes, eine Kulturform, damit ein bisschen so zu adeln, dass das Finanzamt das schwerer hat, immer wieder die Gemeinnützigkeit abzulehnen.
Und du hast ja mit dazu beigetragen, dass es auch einen weiteren Meilenstein kürzlich gegeben hat, denn die Deutsche Gesellschaft für Spielwissenschaft, die DGSW, wurde gegründet. Da waren einige Professoren aus unterschiedlichen Disziplinen, Fachrichtungen dabei, unter anderem auch der Rudolf Inderst, der hier schon mal bei mir im Gespräch dabei war. Und das ist ja mal eine schöne Sache aus meiner Perspektive, denn ich war immer ein Freund davon, alle Formen und Arten des Spielens, egal ob analog oder digital, so ein bisschen zu verbinden, zu verknüpfen und die Gemeinsamkeiten zu erkennen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Deutsche Gesellschaft für Spielwissenschaft der Versuch, das gemeinsam zu erforschen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja das Phänomen auch dort, wenn wir als Spielwissenschaftler unterwegs sind oder, ja, du hast den Rudolf erwähnt, der ja ganz stark natürlich diesen Begriff auch in Deutschland Game Studies voranbringt und geprägt hat und so, dass wir, wenn wir auch an der Hochschule sagen, wir machen was mit Spielen, wir auch dort wieder mitleidig halt beguckt werden. Und ja, historisch können wir uns angucken, wer alles sich schon mit dem Thema Spiel befasst hat. Dann sind es eben die Pädagogen natürlich, ja, seit der Aufklärung, dann mit dem Aufkommen der Psychologie haben sich auch mit dem Thema Spiel befasst. Die Soziologen haben sich damit befasst, ganz viele Anthropologen, Ethnologen, ja, Archäologen haben dann halt die ganzen alten Brettspiele von vor 5000 Jahren irgendwo ausgebuddelt und so weiter. Und wir haben ganz viele Disziplinen, wissenschaftliche Disziplinen, die das Thema Spiel so als Rand Thema immer irgendwie an Bord haben und eben jetzt auch die Informatik, ja, wenn wir die Medieninformatik uns dann angucken und dann gibt's da eben auch irgendwelche Verrückten, die da aus irgendwie Privatinitiative heraus auch noch sich irgendwie mit dem Thema Spiel befassen. Also wenn man sich diese ganzen Entstehungsgeschichten anguckt, zum Beispiel ja Gundolf Freiermuth in Köln, bis der da halt eben als Medienwissenschaftler auch das Thema Games etablieren konnte, bis da Thomas Bremer dann halt auch in Berlin an der HTW mal einen Studiengang mit Games machen durfte, das sind alles Kämpfe. Das sind Rechtfertigungsarien, die man da halt erstmal singen muss, bevor irgendwie halt diese Hochschule sagt, okay, meint ihr, das sei ein Zukunftsthema? Also so, und wenn wir jetzt Förderanträge stellen wollen, wenn wir irgendwo in der Spielforschung was tun wollen, da hatte der Stefan Jakob aus Darmstadt das auch so schön formuliert, dann bauen wir doch immer trojanische Pferde. Weil das war bei mir halt auch bis jetzt immer so. Mit meinem Institut für Ludologie bin ich natürlich auch immer dabei, nach Drittmitteln zu suchen. Und ich muss immer alles verzwecken. Ich muss immer irgendwie halt sagen, Spiel als Methode ist doch gut in der Wirtschaftswissenschaft. Spiel als Methode ist doch gut auch dann halt bei der Physik, wenn es da um Quantenphysik geht und so weiter. Und also Ich muss immer andere Fördertöpfe suchen, ich muss immer anders begründen, mich verbiegen, bis wir irgendwie halt ein sinnvolles Projekt machen können, weil es halt keinen eigenen Topf gibt bei eben ja der DFG, das ist so halt der größte Verwalter deutschlandweit eben für Fördermittel. Da gibt's für die Grundlagenforschung kein Geld und und wir sind so halt noch eine sehr frische, klar Wissenschaft, die also erst jetzt so richtig auffällt vielleicht, weil auch der Game eben natürlich viel bewegt hat für die Gesamtbranche als Verband. Also auch da muss man dazu sagen, ich bin meiner Gaming-Firma da auch irgendwie, ja, also bei dem Fusionsprozess beteiligt gewesen. Ich weiß, in dem Bundesverband Game großgeschrieben, in dem kleinen Verband von Anno dazumal und dann im Bionet, um dann halt diese Fusion der beiden Verbände zu organisieren. Das ist ja erst 2018 gewesen, dass überhaupt der Game entstanden ist. So, und der hat halt so eine AG Talent halt entwickelt und aus dieser AG Talent habe ich eben den Michael Hebel und den Stefan Jakob halt mal beim Game Sommerfest gegenüber vom Kanzleramt halt getroffen und da ist eigentlich die Idee geworden, also gewachsen, so ist hier so entstanden, dass wir gesagt haben, also so eine Gesellschaft für Spielwissenschaft, eine eigene Fachgesellschaft, sollten wir doch mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann, ja, hat der Stefan angefangen, mal alle möglichen Adressen, die man so halt hat, zusammenzutragen, eine Mailingliste aufzusetzen. Und dann haben wir uns erstmal eigentlich in Frankfurt getroffen, vor über einem Jahr war das, um dort so eigentlich ja so einen Fachkongress für Game-Didaktik zu machen. Und da kam es halt dazu, dass also wir im Gespräch in dieser großen Runde mit 50 Professorinnen und Professoren aus 30 verschiedenen Hochschulen so merkten, boah, also aber eigentlich, also wenn man ordentlich jetzt irgendwie auch Game Design, Game Art, ja, Game Dev und sonst was unterrichten will, und dann hatten wir ja auch vereinzelt eben Leute dabei aus dem analogen Bereich, die sagen, ja, aber wie ist es mit Spielpädagogik und so weiter? Aber ja, wir fangen doch eigentlich alle an, erstmal halt mit wirklich 5000 Jahre Menschheitsentwicklungsgeschichte. Wie ist es mit den Brettspielen? Wie ist es mit den Kartenspielen? Und im ersten Semester muss jeder Game Design Student doch eigentlich, wenn er eine solide Ausbildung machen will, anfangen, um mal die Grundelemente des Spielens kennenzulernen, sich mit eben analogen Spielen auseinanderzusetzen, bevor er irgendwas programmiert. Und so kam das halt eigentlich letztendlich, so im Schnelldurchlauf.
Mich freut das, denn ich habe ab und zu Spielestudios beraten und ich war auch als Dozent aktiv im Bereich des Game Designs. Und eigentlich gehört es da zur Grundausbildung, dass man eben die Prinzipien des Spiels analog so ein bisschen kennenlernt und erstmal einen Prototypen baut, der eben eher einem Brettspiel ähnelt, bevor man an das digitale Arbeiten geht. Ganz einfach, weil man ja so die Konzepte vom Allgemeinen zum Besonderen auch besser kennenlernen kann.
Ja.
Und der Grund ist also für diese Deutsche Gesellschaft für Spielwissenschaft, die jetzt endlich im Jahr 2025 Gestalt annimmt, zum einen, dass man bei der Deutschen Forschungsgesellschaft, gemeinsam ist man stärker, bessere Argumente, Gründe finden kann für Förderung. Und zum anderen bündelt das auch diesen akademischen Flickenteppich, der mir ja auch begegnet ist. Ich schreibe auf Spielvertiefung ab und zu, um was es in den Game Studies geht. Und da habe ich schon gemerkt, dass es internationalen Bereich lasse ich jetzt mal weg, aber dass es in der deutschen Landschaft der Hochschulen, Fachhochschulen, Unis und so weiter sehr fragmentiert ist und dass man immer suchen muss und dass es schwierig ist, eine zentrale Anlaufstelle zu finden. Und das ist auch so ein bisschen jetzt das, was diese Gesellschaft leisten möchte.
Auf jeden Fall. Wir wollen uns natürlich austauschen, was die ganzen Curricula betrifft, die Lehrinhalte, wie man eigentlich gute Game-Ausbildung organisiert, wie man natürlich auch gemeinsam vielleicht mal an den Hochschulen eben so auftritt, dass man auch an die Promotionsordnung mal rankommt, dass man weiß, was game-typisch oder so doch auch irgendwie erforscht werden sollte und könnte und was dann halt promotionsfähig wäre. Bis jetzt ist es halt so, dass wir nur in so einem Netzwerk da ja auch agieren und wenn ich einen guten Masterstudierenden dann halt hatte, dann habe ich den Jochen Kubeck in Bayreuth, weil er da zufällig da an der Uni das hingekriegt hat im Bereich der Medienwissenschaft, mal auch eben so einen Studiengang Computerspielwissenschaft unterzubringen und so, dass er dort also über diese Krücke der Medienwissenschaft in die Promotionsordnung da halt reingekommen ist mit dem Thema Computerspiele und dann halt also dort auch mal halt mal eben eine Dissertation irgendwie platzieren kann. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir halt, wie du sagst, so einen Flickenteppich halt haben. Das ist so, dass es mal die Kulturwissenschaften sind, mal sind sie Ingenieurswissenschaften, die eben hier und da oder vielleicht auch in Halle die Kunstwissenschaft, die dann irgendwo auch so eine Hintertür in der Promotionsordnung aufmacht und dann halt mal so verrückte Menschen, die sich mit dem Thema Spiel befassen, halt dann auch mal zulässt. Und das wollen wir verändern, dass wir einfach eine solide Hochschulausbildung, eine solide universitäre Ausbildung auch gewährleisten können, die eben auch einen direkten Zugang nachher auch zur vernünftigen Forschung halt bringt. Und ja, wie du sagst, das ist bis jetzt alles nicht koordiniert und nicht strukturiert genug gewesen.
Ja, aber es zeigen sich ja jetzt so die ersten Eckpunkte, dass sich da eventuell etwas manifestiert, was auch im akademischen Bereich ja ein bisschen mehr Zusammenhalt hat und auch ein bisschen nach außen eine einheitlichere Wirkung. Und was mich eben freut, ist, dass dezidiert, dass es hier nicht einfach nur um digitale Spiele geht, sondern eben auch um analoge, also um klassisches ja. Spielzeug in dem Sinne, um Konstruktionsspiele, um Live-Rollenspiele meinetwegen und gleichzeitig natürlich auch um Brett- und Kartenspiele. Und dass endlich mal all das, was mich eigentlich seit Kindertagen schon so ohne Grenzen interessiert hat, also das war immer fließend, diese Neugier auf irgendwelche ja. Abenteuer.
Ja.
Dass das auch akademisch in so einem Zusammenhang betrachtet wird, der da durchaus existiert, bei all dem, was man natürlich fachlich unterscheiden muss. Ne? Das ist natürlich klar. Aber das freut mich besonders. Und ich möchte vielleicht noch mal in der Zeit zurückspringen. Und zwar in die 80er. Wir hatten eingangs erwähnt, dass du für die Spielbox, die 1981 zum ersten Mal erschienen ist in Deutschland und eine der ersten oder die erste Brettspielzeitschrift war?
Nein, es ist die professionell zweite. Es gab einen Vorläufer, die hieß nur Spiel, aber die hat nur, glaube ich, 7 Ausgaben geschafft. Aber das Team hat danach tatsächlich dann halt wieder einen neuen Verlag gefunden. Das war so um Gilbert Obermeier und den Tom Wernick herum. Das waren so die Autoren, für die ich dann damals als Azubi dann halt die Honorarabrechnung machen durfte und Zeilen und Millimeter zählen durfte. Ja, ja. Und die habe ich dadurch alle kennengelernt. Und ja, aber eben, wie du sagst, also 81 war es die erste professionelle Zeitschrift, die bis heute überlebt hat. Die ersten Vorläufer waren 79, ja.
Ja, und jetzt habe ich kürzlich mit der Aurelia Brandenburg gesprochen.
Ja.
Die schreibt ihre Doktorarbeit über die deutschen Videospielmagazine von den 80ern bis ungefähr zum Jahr 2000, hat sich da mit der Geschlechtergeschichte beschäftigt.
Ja.
Und da haben wir auch über die ersten Artikel gesprochen, die in der Telematch, die erschien ein Jahr später als die Spielbox im Jahr 1982. Das war im Grunde das erste Fachmagazin für Computerspiele. Und da haben wir uns sehr amüsiert unterhalten darüber. Was ich aber gar nicht auf der Uhr hatte, war, dass ja in der Spielbox auch schon über Videospiele berichtet worden ist und dass es da auch so ein bisschen den ersten Clash und Konflikte gab, auch für dich, ne?
Oh ja, also ich hatte ja gerade geschildert, dass ich eben deswegen, weil ich diese Zeitschrift da halt am Bahnhofskiosk entdeckt hatte, gesagt habe, da bewerbe ich mich, da will ich Verlagskaufmann werden, wenn da Comics und Spiel zusammenwachsen, wie geil ist das denn? Und ja, aber die Mehrheit der Redakteure waren halt Brettspieler. Und die haben halt ganz skeptisch auf diese digitalen Spiele geguckt, weil ja, ordentliches Spiel, Gesellschaftsspiel hat ja was damit zu tun, dass Menschen zusammenkommen, dass sie eine Gemeinschaft entwickeln, hegen und pflegen und ich Sozialkompetenzen eben am Spiel dann halt trainiere und. Aber ja, die Vereinsamung vor diesem Bildschirm wollten sie nicht, ja, diese... Das fand sofort eine Verteufelung statt und es gab wirklich auch von dieser Leserschaft ganz böse Leserbriefe, ja, die irgendwie halt sagten, nur verschwendet doch nicht halt so viel Text und so viel Raum mit dieser schönen Zeitschrift für diese digitalen Spiele und so weiter. Und wenn du dir die ersten Ausgaben von der Spielbox so 82, 83 anguckst, da sind da halt Anzeigen drin, eben auch schon von Atari, von Sony, damals noch von Philips und ja, also und nachher eine Neuauflage von der 81er Auflage von 84 ist auch da ein Commodore plötzlich als Anzeigen ganz Seite halt drin. Und der Verlag hat aufgrund der Rebellion der Redakteure auf diese Anzeigenkunden und auf die zukünftige Beschreibung von digitalen Spielen verzichtet, also das, also die Spielezeitschrift, die es damals einfach sozusagen, das war ja das Nonplusultra, die Spielbox, die hat plötzlich die ganzen digitalen Spiele rausgeschmissen und hat halt ja, nur noch sich mit Brettspielen befassen wollen.
Und das ist doch tatsächlich interessant und irgendwie auch aus heutiger Sicht fast gar nicht mehr verständlich. Es ist natürlich so, es kann eine redaktionelle Entscheidung geben, dass man sich fokussiert, dass einfach die Redaktion zu klein ist. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es ja da eher um fast um eine Art kleinen Kulturkampf.
Das war ein kleiner Kulturkampf und ich als Azubi, der eigentlich gerade wegen der digitalen Spiele kam, war erstmal total enttäuscht und sauer und verzweifelt. Wieso schmeißen die jetzt diese Zukunft gerade aus ihrem Magazin raus, aber die alten Herrschaften von damals, ne, sag ich jetzt mal, eben die damals Redakteure waren, also die haben auf so einen Widerspruch eines 20-Jährigen nicht unbedingt hören wollen. Ja, und das war aber dann halt natürlich der Startpunkt für alle möglichen anderen digitalen Magazine. Telematch hast du halt gesagt, ASM habt ihr ja besprochen und dann nachher Happy Computer. Das sind halt die Zeitschriften, die natürlich gemerkt haben, hey, Moment mal, da entsteht ein Riesenmarkt, den greifen wir uns. Und aus ideologischen Gründen hat die Spielbox eben halt gesagt, nö, der Markt interessiert uns nicht.
Das ist auch deshalb interessant, weil ich das Gefühl habe, dass diese Unterscheidung zum einen zwischen Brettspiel und Videospiel gerade Anfang der 80er bis Ende der 80er auch in der Gesellschaft spürbar war. Man war nicht einfach Spieler, sondern man war vielleicht Videospieler und damit noch ein Vollnerd in der Zeit. Also das war ein ganz kleiner Kreis an Leuten, die diese digitalen Spiele gezockt haben. Das Brettspiel war natürlich einerseits damals schon etablierter in der deutschen Gesellschaft, aber hatte für sich ja auch zu kämpfen. Das darf man ja nicht vergessen. Und auch innerhalb der Brettspiellandschaft gab es ja ganz unterschiedliche Typen. Ich habe zum Beispiel als Kind nie verstanden, warum meine Onkel, mein Opa und alle, warum die wie selbstverständlich Skat oder Doppelkopf gespielt haben, immer mit so einer ernsten Miene. Mhm. Und dann zu mir meinten, als ich interessiert war, ja, was ist das für ein Kartenspiel? Das ist kein Spiel für Kinder.
Ja.
Das ist was Ernstes. Und da habe ich zum ersten Mal als Kind gemerkt, dass es da wohl Unterschiede gibt, wie die Gesellschaft Spiel definiert, weil das war für die Erwachsenen wohl etwas anderes als ein Kinderspiel.
Ja, oder denk an die ganzen Schach-AGs an den Schulen. Ne? Schach ist auch zugelassen als Denkerspiel und so weiter. Und bei Skat und Schafkopf und so, da geht es ja auch immer um Geldeinsätze. Oder ich weiß nicht, wie deine...
Ja, da waren immer Pfennige auf dem Tisch.
Genau. Ne? Und das ist ja ums Geld, also das Geldspiel, das geht ja nicht für Kinder. Das ist sehr oft deshalb auch da schon die Grenze gewesen, ne? Weil es ja um Einsätze ging. Ich habe als Kind, wenn ich bei Oma und Opa war, dann halt, weil die mir dann auch Skat beibringen wollten, haben wir dann um Bohnen gespielt. Da gab es dann immer irgendwie halt so kleine. Also, da haben sie dann das Geld weggelassen und dann hat jeder so Startbohnen bekommen, 10 Stück, und die musste man setzen.
Und für mich als Kind war immer spannend, diese ritualisierte Ernsthaftigkeit, wenn sich die Erwachsenen getroffen haben zum Skatspielen.
Ja.
Der Raum wurde so ein bisschen vorbereitet. Es war plötzlich ein bisschen stiller und ernster. Klar haben die auch Scherze gemacht. Es wurde auch viel gequatscht. Aber man hatte auch das Gefühl, man beobachtet da so ein ganz seltsames Ritual von außen.
Ja, das war es ja auch. Also sehr oft. Und es ist dann ja auch ein sozusagen Männersport gewesen. Und Bier und Korn und so gesellten sich dann irgendwann in der Kneipe dazu halt, nicht? Und man mit Kindern hat man halt eben nur irgendwie, ja Mensch, ärger dich nicht, und Memory gespielt, ne?
Ja, und man hat genau diese Unterscheidung gemacht. Mein Opa oder meine Onkel, die hatten überhaupt keinen Bezug zu klassischen Brettspielen.
Ach, Mensch, das ärger dich erst, nicht? Nein?
Ja, aber so, wenn sie mussten vielleicht.
Ach.
Das war nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, dass das genau dasselbe ist oder dass die sich über diesen Tellerrand hinaus dafür interessieren. Das kam später erst.
Ja.
Und als ich dann anfing mit dem Atari und so weiter, mit dem Amiga zu zocken, war das für die auch so ein bisschen wie das, was du beschrieben hast in der Redaktion, dass man so ein bisschen despektierlich darauf geguckt hat, was da an diesem Bildschirm sich bewegt, an bunten Pixeln.
Ja.
Da war überhaupt kein Bezug mehr zu spüren. Und da haben sich die Generationen auch, finde ich, komplett auseinander dividiert. Jetzt darf man nicht vergessen, dass es natürlich auch immer schon ältere Generationen gab, die sich für jede mögliche Art der Unterhaltung und Technologie interessiert haben. Die gab es damals auch. Aber in den meisten Familien war das, glaube ich, so ein bisschen auch nicht nur Clash of Culture, sondern auch Clash of Generations.
Auf jeden Fall. Erinnerst du dich noch an die Fernsehsendung Telespiele mit Thomas Gottschalk? Ja, das war 1977. Also da kam ja plötzlich mal, kam Computerspiele ins Fernsehen.
Nee, also dann habe ich die nicht, da war ich ja 4 Jahre alt. Dann habe ich mich jetzt vertan.
Ach so, okay. Ja, nee, Thomas Gottschalk hat ja dann seine Radiokarriere beendet und kam dann mal so zum Fernsehen und hat da halt die Sendung Telespiel ab 1977 runderieren dürfen. Und da hat man halt mit Geräuschen übers Telefon Pong gespielt.
Nee.
Doch, kannst du googeln. Ist eine wunderbare, herrliche Einstieg. Aber wie du es halt so gesagt hast, das hat man nicht ernst genommen. Und die Sendung, ich glaube, die lief bis 1982 oder so. Genau diese Bruchstelle dann halt auch, die ich so halt feststelle, wo man sagte, ach Moment, jetzt, das wird's ja richtig heftig, weil da kamen ja dann immer mehr komische digitale Spiele raus und wir waren weg von dem Pong, sondern haben plötzlich dann halt auch ja Donkey Kong und sonstige Themen dann halt plötzlich halt gehabt, ne, und Space Invaders und so, ja.
Es kann sein, also wenn die letzten Ausgaben so 82 liefen, dann kann sein, dass ich mal noch mit einer aufgeschnappt habe.
Ja.
Aber das ist, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, wo man jetzt steht, wenn man sich mit Spielen beschäftigt, sei es privat oder akademisch oder redaktionell, dann hat sich das Thema so weit in der Gesellschaft verzweigt in alle möglichen Ecken und Kanten, ist so etabliert, dass man diese Kategorien einerseits gar nicht mehr so aufmachen möchte, diese Trennung so zwischen Brettspielern, Videospielern, aber das existiert durchaus noch. Das merke ich, dass sich manche entweder nur für das analoge Spielen interessieren oder für das Digitale.
Aber die Schnittmenge ist mein Empfinden, ist, also die Schnittmenge ist in den letzten 10 Jahren größer geworden.
Ja.
Also die Ubisoft-Entwickler aus Düsseldorf, ja, die fahren auch zu Spielen nach Essen und gucken sich die aktuellen Brettspieltrends an. Und wenn du dir anguckst, Dorfromantik, ja, 2021, bestes Debüt beim Deutschen Computerspielpreis, da haben halt die Studierenden der HTW irgendwie im ersten Semester eben Carcassonne gespielt, ein Brettspiel, kamen dann halt auf die Idee mit diesem Plättchen und dem kooperativen Spieleinsatz und haben dann halt dort Dorfromantik entwickelt. Und 2 Jahre später, 2023, wird eben die Brettspielauskoppelung aus dem digitalen Spiel plötzlich auch Spiel des Jahres. Also die Übergänge werden immer besser auch organisiert und selbstverständlich. Ich gebe dir recht, dass es immer noch so Hardcore-Brettspieler oder eben auch Hardcore-Gamer gibt, die eben auch gar keinen Bock auf Brettspiele halt haben. Die Hardcore-Gamer mag ja sein. Aber jetzt komme ich nochmal auch allein zu dem Begriff Game. Also, wenn du dir jetzt mal anguckst, wie der Game seine Statistik macht, ich will das jetzt nicht dekritisieren, nein, ich nur nochmal auch vom Verständnis halt her. Da siehst du ja auch seit Jahren, dass die ganzen Mobile-Games nach oben gehen wie nichts Gutes, dass die PC-Gamer stagnieren. Ja, das werden ja nicht mehr. Aber der Game natürlich alle digitalen Spiele vertritt. Aber Moment mal, wenn du jetzt irgendwie so eine 50-Jährige, die da Candy Crush in der U-Bahn spielt oder so, fragst, ob sie sich als Gamerin sieht, nein, natürlich nicht. Also, und wir versuchen natürlich als Branche irgendwie halt die alle mit einzusammeln und zu sagen, guck mal, wie viele spielen noch digitale Spiele und so weiter. Aber der Begriff des Gamers ist ja auch eben, ne, eigentlich aus einer alten Zeit und inzwischen müssen wir auch dort halt ganz anders eben rangehen. Und das war für mich auch mit ein Grund eben zu sagen, wir brauchen eine eben, ja, Gesellschaft für Spielwissenschaft, weil eben ganz viele sich auch mit eben diesen Nerdigen, was du auch gerade beschrieben hast, was sich ja bis heute auch gehalten hat. Also die Nerds sind das halt, die sich mit dieser Hightech-Thematik auseinandersetzen und die einen Gaming-PC brauchen, um eben ja die neuesten und besten Spiele spielen zu können und so weiter und die komplette Immersion erleben zu können, weil da sind ja so Mini-Bildschirme, das ist doch nix. Und ja, also die richtigen Gamer lachen ja auch über diese Mobile-Games oder über die Casual-Games und so weiter. Also auch dort gibt es ja, ich sag mal, viele Sektionen oder Fraktionen, die natürlich politisch alle irgendwie da ein Dach passen könnten, aber so individuell gefragt, sieht ja ganz oft jemand nicht eigentlich, was er eigentlich so halt gerade tut und macht und identifiziert sich mit den Begriffen, die auch irgendwie halt andere verwenden. Das ist ja auch das Kuriose.
Ja, du hast natürlich recht. Gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich auch immer häufiger diese Symbiose gezeigt, die eigentlich schon immer da war, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie jetzt so ein Civilization entstanden ist oder so ein Age of Empires und was die Ensemble-Studios zum Beispiel privat gerne gespielt haben. Da gehörten Brettspiele dazu. Und diese Symbiose, die schon immer da war im Entwicklungsprozess, die zeigt sich jetzt auch immer häufiger in den Veröffentlichungen. Nicht nur, dass Brettspiele digitalisiert werden, sondern eben auch umgekehrt, dass der Weg wieder zurück folgt. Das beobachte ich immer häufiger. Ja. Und auch innerhalb der Genres selbst, die da wiederkehren. Also wenn ich jetzt an sowas denke wie Desperados, Robin Hood und Commandos, diese Echtzeittaktik, die pausierbare, die ja die Perspektive hat, wie so ein Tabletop von schräg oben. Also da fühlt man sich zurückversetzt dann auf ein Spiel in Essen, wenn man in dem Bereich der Rollenspiele unterwegs ist und von oben dann reinschaut. Das hat mich schon immer, diese Verbindungen, die eigentlich immer so offensichtlich da waren, die haben aber lange gebraucht, bis sie in die Köpfe der Leute gelangten. Ja. Sowohl jener, die sich damit akademisch beschäftigen, als auch jener, die, ich sag mal, einfach nur zocken. Und während wir in den 80ern, wo du angefangen hast als Verlagskaufmann und bei der Spielbox, während man dort diese Unterscheidung hatte, da sind Brettspieler, da sind Videospieler, ist es mittlerweile so, wie du beschrieben hast, dass das auch wesentlich vielfältiger ist, dass es innerhalb der Videospieler und auch innerhalb der Brettspieler so viele Facetten gibt von Leuten, die ein bestimmtes Genre mögen, eine bestimmte Spielart und die auch so ein bisschen despektierlich, vielleicht so wie die alten Onkel und Opas damals beim Skat geguckt haben, schauen die dann eben, schaut halt der Hardcore-Shooter-Player vielleicht auf den Mobile-Gamer. So ein bisschen.
Ja, oder auch, ich bringe noch mal eine Trennung gedanklich. Also mit dem Begriff Videospieler kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ich war immer PC-Gamer. Ich war immer, also die da irgendwie eine Konsole nötig haben. Ach, was soll ich denn? Ach, die armen Menschen, die sich da dauernd eine Konsole neu kaufen müssen. Nee, ich habe hier meinen Gaming-PC und gut ist. Also, ja klar, ich habe auch einen Gameboy dann mal halt in der Hand gehabt und sonst was. Aber ich habe hier diese ganzen Xbox- und PlayStation-Themen irgendwie nur beobachtet, aber wollte nie selbst eine unbedingt haben, weil ich hatte ja mein Gaming-PC. Ja, und deshalb habe ich mich nie mit diesem, weil Konsolenspieler waren für mich immer die Videospieler, weil die brauchten ja einen Fernseher. Ja, oder ich brauchte ja keinen Fernseher. Ich konnte ja bei mir in meiner Bude zocken und der Fernseher stand bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Ja,
ja, das ist auch im Sprachgebrauch war man sich lange Zeit nicht einig. Und ich benutze zum Beispiel auf Spielvertiefung bewusst den Begriff Videospieler für alles, also PC- und Konsolenspiele, weil ich mich für einen entscheiden wollte. Und den Begriff Gamer mag ich persönlich nicht so, weil ich diese ganzen Anglizismen aus ästhetischer Sicht, die sind wirklich, die werden inflationär eingesetzt. Und da war ich nie ein Freund von. Da bin ich ein bisschen konservativ. Das stimmt aber, dass diese Unterscheidung auch innerhalb derer, die in den 90ern gespielt haben. Und als ich in den 2000ern angefangen habe, als Chefredakteur zu arbeiten, gab es auch bei Bewerbungen und so weiter für eine Redaktion die klare Unterscheidung, das ist jemand, der kennt sich mit Konsolenspielen aus und das ist jemand, der kennt sich mit PC-Spielen aus.
Genau. Genau. So, und jetzt verstehst du, warum wir lieber diese Metaebene auch bei dieser Wissenschaftsdiskussion jetzt, ne, was wollen wir eigentlich hier betrachten? Da haben wir auch mit Fantasiespielen zu tun oder was vorhin auch die Konstruktionsspiele erwähnt. Ja, also Minecraft ist das digitale Lego-Spiel sozusagen halt und dass wir uns natürlich immer mit dem Thema, mit dem Phänomen Spiel befassen wollen und genau diese Abgrenzung und Definitionsthematik, bin ich jetzt Videospieler, bin ich jetzt Mobile Gamer, bin ich jetzt einfach wie nur Brettspieler oder so, dass das halt ganz entscheidend ist, ne? Dass man da halt die Brücke schlägt und nicht eben wissenschaftlich jetzt nur so irgendwie Abgrenzung sorgt, sondern dass wir genau versuchen, alle zusammenzuführen, die sich mit diesem Urphänomen des Spielens auseinandersetzen.
Ich erinnere mich, als ich damals irgendwann Mitte der 2000er angefangen habe, auch for Players auch über Brettspiele zu berichten, dass es da auch so ein bisschen Widerstand gab. Zum einen, weil diese Märkte sich so komplett unterschieden haben, dass auf der, sag ich mal, Verlagsseite oder der Leute, die damit werben und so weiter, immer gesagt wurde, aber Brettspielen kannst du kein Geld machen. Und meine Argumentation war eher, ja, aber die gehören ja kulturell zusammen. Dass man jetzt keinen Brettspielverlag oder irgendwas groß anlockt, indem man über Brettspiele spricht, mag ja das eine sein. Aber ich wollte aus Spielersicht die gemeinsamen Merkmale so ein bisschen klarstellen. Ja. Ich habe mich gefreut, dass da eine ganz kleine Nische an Lesenden sich gefreut hat darüber, dass ich da auch berichte. Ja. Und es ist so, dass es natürlich bei all den Gemeinsamkeiten, die wir vielleicht auf der strukturellen Ebene entdecken und im redaktionellen Bereich, dass es natürlich immer noch große Unterschiede gibt, was die Verlage betrifft und auch die Publikationen. Und Das ist da eigentlich meines Wissens, gut, die Zeit der Printmagazine ist tatsächlich vorbei, aber gab es schon mal den Versuch, beides wieder zu vereinen, also das, was die Spielbox trennte, digitales und analoges Spiel, in ein Printmagazin zu packen? Meines Wissens nicht.
Nein, meines Wissens auch nicht. Nee, das wäre mir geläufig, wenn es das gäbe, glaube ich. Also nee, das hat keiner versucht. Was ich aber so jetzt, wo du das so ausführst, na klar, mich erinnere, dass aber so ein großer, kapitalkräftiger Brettspielverlag wie der Ravensburger Verlag, der Otto Meyer Verlag, die haben ja mehrere Anläufe halt auch gemacht, um in das Digitale einzukommen. Tauchen und auch dort diesen Geschäftsbereich für sich zu erschließen, und alle Digitalversuche von Ravensburger sind grandios gescheitert. Ne? Also das ist so, auch ich habe jedes Mal auch versucht, da ein bisschen einzugreifen, das Gespräch zu suchen, weil das war so mit Ansage sozusagen zu spüren, dass es nicht klappen kann.
Ja,
also das war.
Das habe ich auch so ein bisschen beobachtet. Man hatte das Gefühl, da wagen sich Leute mit dem Tropenhelm in die Welt der Videospiele, die davon keine Ahnung haben.
Genau. Und das war jedes Mal so mit Ansage klar, dass das nicht klappen kann, weil die, ähnlich wie Tageszeitungen, ja, die auch irgendwie halt das Internet verpennt haben, reagiert haben und eins zu eins ihre Geschäftsmodelle und ihre Inhalte ins Internet übertragen haben, aber gar nicht gemerkt haben, dass es da ganz anders funktioniert. Halt, ne? Und ja.
Ich habe auch die ersten Versuche beobachtet, Brettspiele, analoge Spiele 1:1 zu digitalisieren. Ja. Das hat, je nachdem, ob es sich um abstrakte Strategie handelt, wie bei so einem Hive oder so, konnte das eher gelingen, weil das systemisch einfacher zu replizieren war. Ja. Aber da gab es auch ganz hanebüchene Versuche, bei denen das Flair des Brettspiels einfach nicht übertragen werden konnte.
Genau, ja.
Und da gab es bei den Verlagen aber auch ein großes Learning. Und mittlerweile gibt es ja auch spezielle Entwickler, die sich darauf fokussieren, bestimmte Apps, bestimmte Brettspiele eben vernünftig umzusetzen. Ich glaube, demnächst startet auch der Early Access zu Frosthaven zum Beispiel.
Ja.
Da ist auch eine Professionalisierung zu beobachten.
Ja, wenn du dir jetzt auch auf Steam das anguckst, die ganze Tabletop-Thematik, also das ist dann eher eben amerikanisch getrieben. Da waren wir Deutschen hier ein bisschen zu langsam mal wieder und zu vorsichtig, was die Digitalisierung betrifft. Aber da ist ja richtig was entstanden auf Steam.
Man kann jetzt auch, wenn man da mal ein bisschen crawlt und blättert, da erscheinen ja, das ist ja unfassbar, wie viele Spiele pro Monat erscheinen, also 2000 manchmal.
Ja.
Schaut man sich die einzelnen Kategorien und Genres an, findet man da eben neben dem direkten Brettspielumsetzung eben auch sehr viele Geschichten, die zwar was Eigenes für sich sind, aber letztlich dem Brettspiel doch sehr nah sind. Und man beobachtet, dass die Leute, Stichwort Cozy Games, Entspannung, Du hast Dorfromantik erwähnt, dass die Leute auch im digitalen Bereich so ein bisschen diese Gemütlichkeit suchen, die ja viele Leute mit dem Brettspiel verbinden.
Ja, also du hast ja anfangs so ein bisschen gerade mich so vorgestellt, kurz noch erwähnt, dass ich also auch 17.000 digitale Spiele auf spielen.de halt in der Datenbank habe. Also ich bin neben der Professur auch, bin da ja über meinen Comic-Verlag dann halt in eine Internetagentur geschlittert, habe die gegründet und dann eine Mobile-Firma und habe dann halt eben auch aus dieser Comic-Welt kommt natürlich die ganzen Flash-Games, Casual-Games halt gemacht, die Browser-Games-Area miterlebt und Browser-Games entwickelt und so weiter. Und auf spielen.de haben wir jetzt immer noch eben 17.000 Casual-Games. Und wie du sagst, das sind dann halt auch die, die da zur Entspannung nochmal ein bisschen rumdatteln wollen, ein paar Bläschen abschießen beim Bubble-Shooter oder dann halt, weil sie bei Skat niemanden halt finden, dann irgendwie doch online Skat spielen oder sowas. Das sind so die, ja, auch die dann natürlich auch bei den großen Entwicklungsstudios halt auch nur ein bisschen fragend angeguckt werden, halt die Entwickler, die dann halt so diese, ja, Zeitverschwender, Dattel-Games oder sowas, wie auch immer, dann halt machen. Aber das sind eben die Entspannungsspiele, da hast du recht, ja.
Und jetzt bist du seit 2014 Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin. Mhm. Wie kann man sich denn deine Arbeit da vorstellen?
Also ich hatte ja eben gerade mal die digitalen Spiele so erwähnt und da haben wir natürlich sehr viele Daten dann halt auch sammeln können. Und mit meiner Historie, dass ich eben die ganzen Brettspiele halt natürlich im Blick hatte und so weiter und wir dann mit den Casual Games, Flash Games dann angefangen hatten und den Browser Games, da hatte ich sehr viele Nutzerdaten und Wer spielt eigentlich was und warum spielt wer was, hat mich natürlich immer auch bewegt. So 2011 habe ich zwei von meinen nervigen Firmen dann irgendwann verkauft, die Internetagentur und die Mobile-Firma, und dann habe ich da Lehraufträge angenommen und war dann irgendwann Prof. Und 2014 kam dann irgendwann meine Rektorin auf mich zu und meinte, du Jens, nur so klug schnacken ist nicht. Also ordentliche Professoren müssen auch forschen. Ja, was interessiert dich denn eigentlich so? Und ich so, also meine Biografie anguckend eben dann, ja, Spiele. Dann überleg dir doch mal was. Und dann hatte ich von Eric Zimmerman, einem US-amerikanischen Game Designer, der auch oft in Köln halt war und von Gundolf Freiermuth eingeladen wurde, dort halt und Vorträge hielt und so. Und der hatte da von Gundolf diesen Impuls bekommen, mach doch mal ein Manifest. Und da war das halt so, dass der dann mit seinem Team, als er zurück war in den USA, tatsächlich das ludische Jahrhundert für sich entdeckte und eben das ludische Manifest formuliert hatte. Und das war so für mich so der Startpunkt, der Impuls, ach guck mal, der traut sich das so, auch das so zu formulieren, und das, der hat doch eigentlich total recht. Also wenn wir uns jetzt mal angucken, was für komplexen Gesellschaften wir halt leben und wie viele sozusagen Analogien in dem, was wir da halt gerade tun und machen, da drin stecken, wo wir mit eben erfundenen Ordnungen und regulativen Ideen unterwegs sind und so weiter, dass das ja alles nicht nur Naturgesetze sind, mit denen wir dauernd zu tun, und dass unsere ganze Kultur ein Spielsystem ist. Und das hat er so wunderbar in dieses ludische Manifest mit reingepackt, und dass ich so dachte, also das ist so geil, da muss ich doch irgendwie halt ein Institut für Ludologie gründen. Und da bin ich ganz stolz halt zur Hochschulleitung und habe gesagt, so, ich weiß jetzt, wo ich forschen will und was für ein Institut ich gründen will. Und ja, guckte plötzlich ein entsetztes Gesicht, weil dann halt jemand glaubte, ich würde jetzt dafür plädieren, als ich hatte nur den Titel gesagt, ich mache jetzt das Institut für Ludologie, und hatte gehofft, dass er versteht, was das ist. Nee, hat er nicht. Er glaubte jetzt, wir würden Zuhälter ausbilden wollen oder so. Ja, den Luden aus Hamburg kannte er aber nicht irgendwie, dass das irgendwas mit Latein zu tun hatte und Ludus, Ludere, was mit Spielen und so weiter. Aber trotzdem fand ich das dann so, weil der fragte, gibt es noch nicht einen anderen Begriff, kann man das nicht anders nennen und so, weil der hatte da irgendwie nur dieses Verwerfliche im Kopf. Und ich habe so an das ludische Manifest geglaubt von Eric Zimmermann, der hat mir genug Mut gemacht, auch diesen Begriff, den ich, naja, klar, schon eine Homo Ludens, Johann Huizinga hatte ich gelesen, also das Standardwerk für die Spielwissenschaft von 1938. Und deshalb, also hielt ich auch an dem Begriff halt fest. So kam es eigentlich zur Gründung. Und ja, was mache ich da, war deine Frage.
Ja, aber da höre ich raus, ganz kurz, da höre ich doch raus, dass es vor 10 Jahren, also 2014, dass zum einen der Begriff Ludologie auch im akademischen Bereich noch fast ein Fremdwort war. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war es das erste Mal, dass man innerhalb deutscher Hochschulen diesen Begriff überhaupt verwendete?
Ja, richtig. Den gab es da vorher nicht. Ja, nee, also das, der Homo Ludens hatte sich da also noch nicht verbreitet, ne? Nein, das war immer noch ein Kampf, und jeder weiß ja, der Homo Economicus als Menschheitsbild sozusagen, ne, der hat ja nur auch total versagt, dass wir andere Menschheitsbilder brauchen irgendwie, wie wir, was wir eigentlich sind und was wir machen und warum wir was machen und so weiter. Und das hat mich also immer wieder fasziniert, wie der Johann Huizinga als Holländer da halt eben schon 1938 das so beschrieben hatte, ne? Dann habe ich auch, was ich vorhin schon sagte, natürlich einen Förderantrag gestellt, weil wenn man ein Institut hat, will man Drittmittel akquirieren. Und das als erstes war halt das Wirtschaftsministerium, das dann eine Rolle spielte, das einen Fördertopf hatte im Startup-Umfeld. Und ich hatte ja in meinem Leben 5 Firmen gegründet und kannte das ganze Vokabular und so weiter und habe dann halt das erste Forschungsprojekt gestartet. Was können eigentlich Startups, die natürlich dauernd auch eben scheitern, und wo das Bedürfnis halt beim Wirtschaftsministerium war, ja, wir müssen die Scheiterquote runterkriegen. Wir geben mal Fördergeld raus, um mal den ganzen Startups zu erklären, was sie tun müssten, um auch längerfristig überlebensfähig zu sein. Und deshalb habe ich halt so ein Förderprojekt platzieren können. Was können eigentlich Startups von Spieleentwicklern lernen? Und da hatte ich dann meine ersten 3 wissenschaftlichen Mitarbeiter darüber bekommen.
Ja, das ist so ein bisschen Stichwort Gamification auch, ne?
Auch, aber nee, wir haben auch tatsächlich auch die Entwicklungskultur zur Grundlage gemacht und haben auch anhand von Spielen und Spielprinzipien erklärt, was eigentlich dann halt die Überlebensfähigkeit von Unternehmen halt ausmacht. Mhm. Also beispielsweise bei Poker, auch wenn du die Regeln bei Pokern kannst, ne, dann weißt du halt, wie was ist und vielleicht kannst auch mit Wahrscheinlichkeiten und sonst was halt ja gedanklich im Kopf halt umgehen und so weiter. Aber ein guter Pokerspieler muss halt die Kultur am Tisch verstehen. Und so haben wir auch immer wieder gezeigt, dass also Spielregeln ja nur die Grundlage dafür sind, dass ich auch auf eine Kulturebene kommen muss und dass eben die Unternehmenskultur das Entscheidende halt ist, wie jede auch Gemeinschaft und jede Kultur am Tisch entscheidend ist, wie ein Spiel gelingen kann. Und dass es also nicht nur um die Mechanik halt geht und die Regeln und sondern die Menschen das zentrale Element halt sind. Und sowas haben wir dann halt versucht, eben mit auch rüberzubringen und darzustellen.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass spielerische Mechanismen, Belohnungsroutinen und so weiter, die man eigentlich nur aus Spielen kannte bis zu einer gewissen Zeit, dass die immer mehr in unseren Alltag hineingeraten, bis hin zur Werbung, dass man überall Punkte sammeln kann und aufsteigen kann. Und auch manche Firmen haben sich das so ein bisschen zu eigen gemacht, dass es so ein internes Ranking gibt, das zwar vornehmlich spielerisch konstruiert wird, aber dann auch genutzt wird, um Leute irgendwie einzustufen. Ist das auch etwas, was man im Bereich der Ludologie beobachtet, wenn solche Spielmechaniken dann in die Realität einbrechen?
Ja, natürlich. Und davon leben wir dann auch. So ein Institut kriegt dann halt auch dauernd von eben auch Unternehmen solche Aufträge. Ja, also wir haben hier irgendwie, also das war so verrückt. Großer Industriekonzern versucht halt die Markenvielfalt, die er da halt hat, seinen Mitarbeitern beizubringen. Und dann haben die da 4 Stunden PowerPoint und haben dann halt all diese Teilnehmer in diesen Weiterbildungsworkshops, weil jeder Mitarbeiter sollte ja Botschafter dieser Marke werden und so. Dann haben sie halt irgendwie nach einer Woche gefragt, aber du warst doch da bei der Weiterbildung und haben festgestellt, da hat sich kein Schwein was gemerkt und hat irgendwie lieber an andere Sachen gedacht und hat sich über diese PowerPoint hat sich vorbeirauschen lassen. Und da gab es dann halt mal irgendwie so einen Auftrag, Machen Sie uns doch mal ein Spiel, wo die Leute emotionaler halt eben dann, ja, sich vielleicht auch unsere Markeninfos, die wir rüberbringen wollen, merken können und so. Also, und dann sind wir plötzlich eben ja auch, wie das, ja, Gamification ist, also ich habe das dann Gameful Design lieber genannt. Wir haben dann halt eben Escape Room entwickelt, wo halt eben dann auch der Fließbandarbeiter neben dem Vorstand halt zusammen in so einem Escape Room hockt und die dann halt eben gemeinsam unter Zeitdruck da ein Problem lösen müssen und dadurch verankern sich halt bestimmte Themen viel besser im Gehirn. Das ist also alles, also für uns als Spieler ist das irgendwie halt selbstverständlich für solche armen Unternehmensvertreter meistens, die da Langeweile produzieren, ist das erste Mal ein Erkenntnisprozess so halt. Und dadurch, haben wir natürlich mit diesem Buzzword Gamification auch zu tun gehabt, ja. Ja, aber das sind nicht die schönsten Aufträge. Nein, das ist eben das, da macht man das und nimmt das Geld mit und freut sich.
Und wenn wir jetzt nochmal die Perspektive so ein bisschen schwenken wieder auf Spieldesign und Co. und auch auf Startups in dem Bereich, also auf Studios, die gerade gegründet worden sind, die vielleicht auch, Stichwort Förderung, eben unterstützt worden sind. Da beobachte ich in den letzten Jahren auf der einen Seite so ein Auf und Ab bei der Förderung. Das ist so ein Thema für sich, ne? Ja. Wer da gerade das politische Sagen hat und wie man das so einschätzt mit den finanziellen Mitteln. Aber auf der anderen Seite eben auch sehr viele junge Menschen, die dadurch, dass mittlerweile eben an den Hochschulen, Universitäten oder auch an privaten Einrichtungen es möglich gemacht wird, dass man sich mit Game Design beschäftigt, dass die eben ihre eigenen Spiele konzipieren, auf den Weg bringen und dass die es verdammt, verdammt schwer haben. Bei all dem, was so schön ist daran, dass das Spiel in der Mitte der Gesellschaft gelandet ist, ist der Wettbewerb auch viel größer und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Spiel untergeht, natürlich auch. Und diese Startups im Spieldesign-Bereich, die haben auch zu kämpfen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber da sind ganz andere strukturelle Sorgen ja noch dahinter. Also, wenn wir uns eben das Wachstumspotenzial angucken, da hatten wir vorhin schon die Mobile Games angesprochen, da sehen wir ja, wie mühsam das ist, mit diesen Monopolisten, die sich entwickelt haben, umzugehen. Also, du kannst ein richtig tolles Spiel machen, auch als Startup. Und das ist, Mobile First ist bei ganz vielen da ja auch natürlich im Kopf, dass die dann halt wenn sie ein eigenes Spiel halt machen, dass es dann halt irgendwie halt auch bei ja, Apple oder Google dann halt irgendwie halt natürlich platziert werden muss, um vertrieben zu werden. Und dann brauchst du plötzlich ein riesen Marketingbudget. Also es liegt nicht daran, dass du ja, also vielleicht was falsch gemacht hast, dass du bei dem Spiel scheiterst. Das Spiel kann richtig genial sein, aber als kleines Entwicklungsstudio brauchst du ja irgendwie eine Vertriebskooperation, brauchst du ja irgendwie halt jemanden, der so an dich glaubt, dass er auch richtig Geld investiert, in die Hand nimmt und dann halt auch in irgendeinem so Play Store halt auffindbar dich macht, sozusagen, wenn du das Geld da nicht selbst halt hast. Und da sind viele Entwicklungsstudios halt dran gescheitert, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass sie da irgendwie im Monat 50.000 Euro brauchen, um irgendwie in dem Play Store auch gut platziert zu sein und gefunden zu werden. Und das ist, ja, wenn wir uns da jetzt über Förderung Gedanken machen, ein Riesenproblem, dass ja diese Startups zwar mit Personalkosten und so weiter dann halt unterstützt werden und dann machen sie halt ein schönes Spiel, aber das kenne ich nur aus dem Comic-Bereich und aus anderen Bereichen auch zu Genüge. Es hilft nichts, nur irgendwas Gutes zu machen. Du musst ja wissen, wie du an Leute rankommst. Und da sieht man halt inzwischen, also manche, die das eben erfolgreich vormachen, die dann halt über Crowdfunding halt gehen und da eine Community erstmal Community aufbauen und so weiter, dass sie darüber einen Weg finden. Also nur ein Spiel zu entwickeln und zu hoffen, dass es klappt, reicht heute nicht mehr. Du musst ja halt das ganze Marketing und die Vertriebsstruktur, die Digitalkommunikation im Blick haben. Es ist ja ein mega komplexes Thema. Und da greift oft eben auch halt auch sozusagen die politische Förderung, der Fördertopf nur zu kurz. Das ist so vielleicht etwas, wenn ich jetzt so ein paar mir angucke, die dann doch irgendwann halt scheiterten, dass sie halt gar nicht diese Vertriebspower auch organisieren konnten, die nötig gewesen wäre, um das Spiel nachher auch, ja, auf ein Niveau zu bringen, internationales Niveau zu bringen, dass sie genügend Einnahmen generieren können. Dafür muss man halt erstmal investieren.
Es gibt zwar, Gott sei Dank, auch einige Beispiele, gerade über Steam. Also ich lasse jetzt mal die Mobile Games weg, weil da stimmt das schon. Da muss man, einerseits sind sie, erreicht man da sofort sehr viele Leute in aller Welt. Und das kann auch einfach nur ein Vorteil sein, dass man plötzlich überrascht ist, hey, da wollen Leute in China mein Spiel irgendwie installieren. Das ist ja eine coole Sache. Ich denke da an den Christoph Minnermeier zum Beispiel und seine Dungeons of Dreadrock, die ja auch zu so einem Erfolg wurden. Oder eben auf Steam an Beispiele dafür, wie man alleine dadurch, dass man ein bestimmtes Spieldesign mit Leidenschaft entwickelt, dass das auch durchaus zum Erfolg führen kann, wenn man weiß, dass da draußen eine Zielgruppe ist, die genau darauf Lust hat. Und manchmal gibt es diese schönen Erfolgsgeschichten, ne? Also dass man auch ohne Marketingbudget da durchaus durchkommt. Aber wenn man das Ganze mal aus der Perspektive der Entfernung betrachtet, aus der Distanz und alle Spiele, die so entwickelt werden, dann sind das eben diese Eisberge, diese kleinen Spitzen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf den Bereich der Forschung und Lehre, was das Spieldesign angeht, was sind da so die Schwerpunkte in dem Institut?
Natürlich auch die Wirkung von bestimmten sozusagen Spielmechaniken. Also dass wir uns da ja halt bei der Wirkungsforschung und der Psychologie dann halt anlehnen und gucken, was macht das mit den Menschen? Und warum spielen sie was? Also dass wir da Erklärungsmodelle liefern. Also Wissenschaft hat die Aufgabe, etwas zu beschreiben, zu erklären, um dann halt die passenden Entscheidungen zu fällen. Ja, und da versuchen wir rational sozusagen ranzugehen, wie das mit den Emotionen klappt.
Und ich habe das Gefühl, dass das auch vielfältiger geworden ist.
Ja.
Dass die Spielerlebnisse, jetzt gibt es natürlich keine historische Entwicklungsgeschichte der Spielerlebnisse, weil das so was Emotionales, Psychologisches ist. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich daran denke, wie mich bestimmte Dinge früher faszinieren konnten, die so ganz einfach waren, nur weil die sich bewegt haben und weil etwas bunt über den Bildschirm flackerte, und wie die Ansprüche sich dann so in kurzer Zeit, innerhalb von 2 Jahrzehnten, so radikal verändert haben, dann ist da, denke ich, auch noch viel Forschungsarbeit zu leisten, ne?
Ja, also auf jeden Fall. Also da haben wir eben genau deshalb auch die Gesellschaft für Spielwissenschaft jetzt im Blick gehabt. Also wir brauchen vielmehr auch Grundlagenforschung halt. Und ich lebe ja immer nur von irgendwelchen Drittmittelprojekten bei meinem Institut und das machen andere Kollegen ja auch so, dass wir irgendwo, wie gesagt, uns ranhängen, um irgendwie inhaltlich geprägte, zielführende Spiele zu entwickeln, die dann halt aus anderen Disziplin, Wissenschaftsdisziplinen finanziert werden. Also Spiel als Methode ist in anderen Disziplinen anerkannt, aber das Spiel an sich oder eben dann halt die Game Studies, wie wir es nennen wollen, sind ja überhaupt noch nicht im Forschungsbereich so solide aufgestellt, dass es da langfristig gute, stabile Professuren halt gibt, die besetzt werden müssten, dass es da immer ein Megakampf ist, bis an so einer Hochschule dann halt so ein Bereich aufgebaut ist. Das ist ja immer noch nicht selbstverständlich, dass eine Hochschule sich mit dem Thema Game oder Spiel auch auseinandersetzt, sondern das ist immer ein Ressourcenkampf, das ist ein Machtkampf, der da stattfindet. Ja, und das versuchen wir halt irgendwo halt ein bisschen besser hinzukriegen, also und da die Kräfte zu bündeln und mehr Argumente zu liefern.
Hast du denn in deiner Entwicklung als Spieler so eine Veränderung innerhalb deiner Faszination bemerkt, was das Spielen angeht?
Ja, natürlich. Also auch jeder hat ja seine eigene persönliche Spielbiografie. Du hast vorhin so das erwähnt, es gibt Menschen, die natürlich dann an einem Spiel festhängen und ihr ganzes Leben lang Skat spielen. Ja, oder eben die reinen Schachspieler, die immer nur besser werden wollen im Schach und wie auch immer, also irgendwie halt, ne, die sich nur für ein Spiel entschieden haben. Und ich bin halt einer, der, neugierig halt immer wieder alle möglichen Spiele sich vornimmt und verrückterweise jetzt auch sammelt, weil die Deutsche Nationalbibliothek Spiele immer noch nicht als Medienwerke akzeptiert, habe ich angefangen eben jetzt ja 82.000 Brettspiele zusammenzutragen, um das als Lehr- und Forschungssammlung auch eben zu etablieren. Und
wo sind die denn bitte gelagert?
Im Residenzschloss in Altenburg.
Das ist doch nicht so. 82.000. Ich habe ja hier in meinen Regalen sind 200-300.
Ja, ich habe halt das Glück, dass ich eben durch das Institut dann und durch meine Medienwirksamkeit und so da halt eben dann Leute auf mich aufmerksam gemacht habe, die sagte, ich habe hier 10.000, ich habe hier 14.000 Spiele, ich habe hier 31.000 Spiele, aber mein Mann ist gestorben und ich will aber, dass das Lebenswerk weitergeführt wird. Ich will jetzt nicht einzeln die ganzen Spiele bei eBay verticken und eigentlich ist es doch auch ein Kulturschatz, aber keiner entdeckt diese Kultur als schützenswert an. Und da habe ich halt gesagt, hier, okay, mache ich. Und ich hatte das Glück, dass da, Altenburg ist ja da in Thüringen und da ist es alles ziemlich leer, ne? 30% Leerstand, die ganzen Leute sind weggezogen. Klar gibt es da auch ganz heftiges, leider, Umfeld mit politisch verwirrten Menschen, aber zum Glück gab es da noch einen eben Bürgermeister, einen CDU-Bürgermeister, der das Thema Spiel als Stadtentwicklungskonzept verstanden hat und in Altenburg ist ja Skat entwickelt worden, 1813.
Erfunden da sind wir worden. Wieder beim Skat.
Genau. Und das ist ja die Skat-Stadt schlechthin. Und aber dass heutzutage eben die ganzen Skat-Brüder eben nicht mehr da nach Altenburg pilgern, das hat inzwischen der Tourismusverband da auch mitbekommen und dass man sich da weiterentwickeln will. Und so habe ich dort halt so ein Konzept der Spielerlebniswelt platziert bekommen. Da haben wir jetzt 24,7 Millionen, die da investiert werden in das alte Parlament von Altenburg. Altenburg war mal Hauptstadt des Herzogtums.
24 Millionen an Fördermitteln für die Brettspielsammlung?
Nee, da bringe ich analog und digital auch zusammen. Also der Florian Voss ist der Stadtvertreter, der inzwischen mir da sozusagen halt den ganzen Bürokratiewahnsinn vom Hals hält und ich eben diesen Impuls nur senden konnte, liebe Stadt, tut mal was. Also wir werden dort eine Spielerlebniswelt auf die Beine stellen. Ich bin mit der inhaltlichen Konzeption halt mit dabei und gleichzeitig habe ich dann irgendwann mal den OB gefragt, ich habe hier gerade so eine Sammlung von Brettspielen. Wie wäre es dann, weil die Deutsche Nationalbibliothek sammelt immer noch nicht, aber politisch, kulturpolitisch werde ich dran arbeiten, dass wir das eben mit dem Buch irgendwann mal gleichstellen, weil Urheberrechte werden da ja verletzt. Autoren und Illustratorinnen und so bekommen bis heute ja von der VG Wort kein Geld, keine Tantiemen, weil eben in dieser Verordnung der Nationalbibliothek drinsteht, wir sammeln alle Medienwerke außer Spiele. Das ist der Paragraph 4 Absatz 14, wo halt Spiele ausgeschlossen werden und Spiele. Und damit, das betrifft auch die internationale Computerspielesammlung. Ja, warum die nicht eben auch, das sind ja auch 42.000 Spiele dort, die halt, die nicht finanziert werden institutionell, weil halt Spiele immer noch den Kulturstatus halt haben vom Akzidenzdruck, von Gelegenheitsdrucken, also von Wegwerfpapieren, wie halt ein Werbeflyer vom Pizza Express.
Das heißt, die sammeln auch keine Abenteuerspielbücher?
Sobald ein Verlag intelligent genug ist, eine ISBN zu vergeben, dann hat es Buchstatus und deshalb ist es dann doch auch in der Nationalbibliothek vertreten. Da hast du schon recht.
Aber das ist so ein Schlupfloch.
Das ist das Schlupfloch, aber das ist das Problem bei allen möglichen Brettspielen oder Computerspielen. Die haben ja keine ISBN.
Ja, und kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass, meine Güte, 82.000 Spiele, ich stelle mir gerade die Gänge und Flure vor, gibt es da auch einen speziellen Bibliothekar dafür?
Ich habe zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und den Leiter des Spielkartenmuseums in Altenburg, den Toni Janosch Krause, der halt da über diese Spiele wacht. Und was natürlich fehlt, ist natürlich die vernünftige Aufarbeitung. Ich habe im Moment das alles zusammengetragen. Ich bin selbst 11 Laster gefahren, um all die Spiele da halt irgendwie ja. nach Altenburg zu bringen und habe da vor Ort zum Glück ehrenamtliche Helfer. Von dem Altenburger Spieletag ist das so halt eine Gruppe rund um die Gabi Orimek, die dann halt, wenn ich mit dem Laster da ankommen, haben die da 20 Leute, die ehrenamtlich all die Laster wieder ausladen, die ich dann halt aus der Bundesrepublik so zusammengetragen habe.
Ja. Man erkennt daran schon, also auch an deiner Biografie, dass Spielen ein sehr, sehr weites Feld ist.
Ja.
Wir kamen jetzt vom Skat und Mobile Games hin zum Brettspiel-Nationalarchiv.
Genau. Ja, oder als Lehr- und Forschungssammlung, da hast du ja auch gerade nachgefragt, ja. was macht das Institut? Das Institut macht eben auch da einfach absolute Basisarbeit, ja, dass wir überhaupt mal forschen könnten und überhaupt mal dieses ja Kulturgutspiel also im Zugriff hätten. Und wir haben jetzt eine Datenbank aufgebaut, unser Brettspiele.digital ist dann halt die Bestandsdatenbank, wo wir da halt eben sagen, guck mal, welche Spiele haben wir im Bestand, was könnte man sich da angucken? Und ich will das natürlich wissenschaftlich irgendwann mal aufarbeiten und ich würde es gerne mit der internationalen Computerspielsammlung mal zusammenbringen, wie du es auch da vorhin ja sagtest. Ich denke natürlich analog und digital immer halt zusammen und dass wir da eine Schnittstelle mal halt haben. Und der Winfried Bergmeier, der hat ja seit Jahren da halt eben die Computerspielesammlung aufgebaut, aber der lebt auch immer nur ab und zu mal von Projektgeldern halt, um dann, das ist ja aus diesem Computerspiele-Museum in Berlin erwachsen, da hat er ja auch die ganzen Computerspiele-Sammlungen und so mal dann da halt gesichtet und sortiert und so weiter und hat auch angefangen mit bisschen Projektgeld, das dann mal ins Internet zu stellen. Aber das Riesenproblem ist eben, dass Spiele bis jetzt nicht institutionell auf Bundesebene archiviert, dokumentiert und gefördert werden. Und das ist so das, was ich hoffe, dass wir das in dieser Legislaturperiode mit dieser Bundesregierung hinkriegen, dass wir da irgendwann mal einen Termin bei Doro machen, bei Doro Beer als Forschungsministerin und sagen, guck mal hier, wir bedienen uns dauernd auch bei deinen Forschungstöpfen hier, ne, bei deinen Kollegen von Anno dazumal und so, warum müssen wir uns dauernd verbiegen? Sie als Gamerin, hoffentlich, das hoffe ich einfach, wird es verstehen, dass wir auch da eine solide Grundlage brauchen, wenn wir als Games-Standort langfristig funktionieren wollen, dann brauchen wir halt auch eine Forschungsdatenbank eben für analoge und digitale Spiele zusammen. Und im Moment kriege ich das halt nur mit Ehrenamt und Projektgeldern und eben ein bisschen Institutsgeldern irgendwie vorangetrieben, aber meine Vision sieht da halt anders aus.
Dass da auch im akademischen Bereich einiges zusammenwachsen muss, erkennt man ja auch daran, dass zum Beispiel die Game Studies, also die Erforschung der digitalen Spiele, die hat jetzt immerhin schon eine mehrjährige Tradition, wenn man so möchte.
Ja.
Aber die Erforschung der Brettspiele, der analogen Spiele in diesem Sinne, die muss auch noch kämpfen. Das ist auch Pionierarbeit, die da gerade geleistet wird. Also, dass man auch die kulturelle Wirkung von Brettspielen mal erforscht.
Genau. Und das ist halt so, dass ganz viele Lehrer das wissen. Inzwischen gibt es halt so eine Initiative von dem Uwe Rosenberg angeschoben, Schule und Spiel. Da haben sich inzwischen 500 Lehrerinnen und Lehrer zusammengetan, tauschen sich halt aus. Gerade bei den ganzen Brennpunktschulen ist es halt wunderbar zu sehen, wo Brettspielklassen plötzlich halt auch eben genau diesen ja, Sozialisationseffekt halt zeigen, dass Kinder, die sich vorher nur auf dem Schulhof gekloppt haben, aber wenn die dann ihre Aggression sozusagen auf dem Spielbrett schon ausgetragen haben, sie doch irgendwie miteinander irgendwie gut spielen können, Gemeinschaft halt entsteht und dann eben überhaupt erst überhaupt nur normaler Unterricht irgendwo mal vielleicht nötig wird oder möglich wird. Also da gibt es so viele Beispiele und auch das wissenschaftlich mehr zu dokumentieren, darzustellen und die Effekte und die Wirkung von Spielen auch in der kindlichen und jugendlichen Entwicklung halt nochmal darzustellen. Da haben wir so viele Kompetenzbereiche. Das sind die physischen Kompetenzen, die sprachlichen, die kognitiven, die emotionalen, die sozialen, die kulturellen Kompetenzen sind so eng mit Spielerlebnissen und Spielverhalten halt verbunden oder dann der Ausbildung eben eigentlich vom Oberbegriff ja von Spielkompetenzen, dass wir das immer weiter halt natürlich auch der Politik beibringen müssen, damit sie eben merken, dass eben Spielen viel, viel mehr ist als nur Zeitverschwendung und Luxus.
Und zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Ich habe vorhin gesehen, dass wir doch mal zusammen irgendwo aufgetreten sind, allerdings in Textform, und zwar kürzlich. Ich habe ja vorgestellt, den Band Computerspiele, 50 zentrale Titel von dem Daniel Martin Feige und dem Rudolf Inders.
Ja.
da konnte ich einen Artikel über Shadow of the Colossus beitragen und da bist du auch vertreten und zwar mit einem Artikel über Tetris aus dem Jahr 1984.
Natürlich, das ist doch halt das Standardspiel sozusagen, mit dem Nintendo auch groß geworden ist. Ja klar, da muss man doch halt, nee, das habe ich mir gerne rausgepickt, Tetris, ja.
Ich habe die Verfilmung gesehen, die fand ich auch ganz klasse, also die Entwicklungsgeschichte. Ja. Die da gezeigt worden ist, weil die auch ein bisschen was mit der Rollenspielgeschichte zu tun hat, aber jetzt das Fass mache ich jetzt nicht auch noch auf nach einer Stunde. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten uns zu dem ein oder anderen Thema nochmal treffen.
Können wir gerne machen, Jörg, also gerne. Also bei Tetris, wenn du das so zitierst, ne, da schwingt ja so viel auch tiefenpsychologisch halt noch mehr mit und da kann man auch allein dazu viel erzählen, was Spielen mit einem Menschen macht und dass es da einen Fortschrittskonflikt gibt, den wir lösen wollen, dass wir besser werden wollen, dass wir durch Niederlagen lernen, halt auch uns anstrengen zu wollen und was Spiel da halt mit bewirkt und so weiter. Also, ja, wenn du mich noch mal brauchst, ruf mich gerne an.
Das hört sich doch gut an mit Tetris. Ich wollte ohnehin mal einzelne Spiele in den Vordergrund stellen, auch bei diesem Podcast. Und da kann ich auch erzählen, was Tetris mit japanischer Rollenspielgeschichte zu tun hat. Aber jetzt mache ich eine Klammer drum und bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit gefunden hast. Das war ein schönes, launiges Gespräch.
Ja, ich hoffe, dass wir da ein paar Impulse von den Zuhörern lostreten konnten. Und ja, also vielen Dank, dass du mich da in die Sendung geholt hast.
Ich hoffe, für euch war das ebenso unterhaltsam und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.